Ja, liebe Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir alle kennen ja das sehr bekannte Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5, wo es heißt, dass also ein jeglicher so gesinnt sein soll, wie es Jesus Christus war. Und das ist ja zunächst mal ein ganz enormer Anspruch an uns. Dieses so gesinnt sein wie Jesus Christus, ja, das ist ja kein einmaliger Vorgang, mit dem ich es dann gepackt habe, sondern es ist ja eigentlich eine lebenslange Aufgabe. Auch, und da wollen wir natürlich ganz, ganz nüchtern bleiben, auch wenn wir hier auf Erden nie so werden wie Jesus Christus, dazu ist und bleibt sein Handeln einmalig. Aber ist es trotzdem ein Auftrag an uns zeitlebens. Und jetzt die Frage, wie kann dieses so gesinnt sein wie Jesus Christus in unserem Leben realisiert werden? Wie ist das möglich? Wie kann das geschehen? Und jetzt kommt ein weiteres und sehr bekanntes Bibelwort mit ins Spiel, und zwar das Wort Johannes 15, Vers 5. Und da heißt es ja im zweiten Teil, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also man könnte sagen, ein jeglicher sei so gesinnt, wie Jesus Christus es war, aber ohne mich schafft ihr das nicht. Und das entscheidende Wörtchen in diesem Vers 5 aus Johannes 15 ist ja dieses ohne mich. Und wir sagen ja auch manchmal im Leben ohne mich, so ohne mich mit Ausrufungszeichen, ja, ohne mich. Und ohne mich mit Ausrufungszeichen ist einerseits ja ein sehr gefährliches, ja man muss schon fast sagen, ein sehr lebensbedrohendes Wort und andererseits natürlich auch ein Wort mit einer ungeheuren positiven Bedeutung. Und das Interessante an diesem Wörtchen ohne mich ist nun, dass man es sowohl an richtiger Stelle als auch leider oftmals an verkehrter Stelle sagen kann. Dass zweitens es einen gab, der wahrhaftig allen Grund gehabt hätte, es zu sagen und es nicht gesagt hat. Und dass dieses ohne mich, ohne Ausrufungszeichen, die entscheidende Hilfe ist, wenn es um Philipper 2, Vers 5 geht. Und deswegen diese Kombination, Philipper 2, 5 mit Johannes 15, Vers 5. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus es war, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir wollen jetzt einmal zu diesem ersten Punkt kommen, dass man dieses ohne mich mit Ausrufungszeichen, ja, an der richtigen Stelle, aber leider eben auch oftmals an verkehrter Stelle sagen kann. Und dazu wollen wir einmal so die eine oder andere Begebenheit aus der Bibel, aus dem Alten Testament betrachten. Wir kennen ja alle die Geschichte von Abraham, diesem Mann des Glaubens. Nicht, wo es heißt, Abraham glaubte Gott und dies hat ihm Gott zur Gerechtigkeit zugerechnet. Und dieser Abraham kommt eines Tages mit seinem Neffen Lot, der damals mitgezogen ist, als dieser Auftrag an Gottes, an Abraham erging. Dieser Abraham kommt eines Tages mit seinem Neffen Lot in eine höchst kritische Situation. Und es bestand also die Gefahr, dass ein enormer Konflikt zwischen diesen Verwandten ausbrach. Nämlich eines Tages kam es ja zum Streit, nicht zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Nicht, und wir wissen, dass beide sehr reich waren, reich. Damals im Sinne verstand man so, dass sie eben sehr viel Vieh hatten, sehr viele Schafe, sehr viel Rinder. Wie gesagt, eines Tages kam es eben zwischen diesen Hirten Abrahams und Lots kam es zum Streit. Nicht, und diese Lage spitzte sich enorm zu, nicht, der Konflikt drohte wirklich auszubrechen, die Auseinandersetzung nahm immer bedrohlichere Formen an und die Hirten kamen immer wieder zu ihren Herren gelaufen und berichteten ganz aufgeregt über Streitigkeiten, über Zwischenfälle, über Wortgefechte und so weiter. Nicht, wie gesagt, es drohte wirklich hier ein großer Krach auszubrechen zwischen diesen Verwandten. Ja, und nun, liebe Geschwister, wenn du jetzt an der Stelle Abraham gewesen wärst, des viel älteren Onkel von Lot, wie hättest du reagiert? Hättest du vielleicht gesagt, hör mal, Lot, was ist das überhaupt für eine Art, wie deine Hirten mit den meinigen umgehen? Nicht, es ist besser, Lot, dass wir uns trennen und dass du dir ein anderes Weideland aussuchst. Und aller Wahrscheinlichkeit hätte der Lot erwidert, kommt überhaupt nicht Frage, ich will auch mein Recht, geh du doch und such du dir gefälligst ein anderes Land. Und so wäre dieser Streit endlos weitergegangen. Nicht sieht, jetzt war im Grunde genommen der Moment da, wo also wirklich der größte Krach hätte ausbrechen können. Nicht, und jetzt sehen wir diesen alten, frommen Abraham nicht vor Gottes Augen stehen und wie er da seinen Neffen Lot sieht und denkt, Streit? Zank? Ohne mich. Und dann sehen wir weiter, wie er sozusagen den Arm, sag ich mal, auf die Schulter des Lot legt und sagt, mein lieber Lot, lass doch keinen Zank und Streit zwischen uns sein. Wir sind doch quasi Brüder. Wir sind doch Verwandte. Nicht? Und dann wissen wir ihm, dann macht er dem Lot einen Vorschlag, wie man die ganze Sache regeln kann. Und es hat ja zunächst mal so den Anschein, als wenn dieser Vorschlag zum Nachteil für den Abraham gewesen wäre. Aber wir wissen ja, wie die ganze Sache geendet hat. Aber Zank, Streit, Abraham, ohne mich. Und liebe Geschwister, vielleicht kennen wir solche Situationen auch aus unserem täglichen Leben, wo man wirklich so richtig einer auf uns losfuhr. Nicht so richtig einer aufbrauste. Nicht? Und wie haben wir in solch einer Situation reagiert? Haben wir auch gesagt, Streit, Zank, nein, um Jesu Christi will nicht. Nicht? Oder haben wir vielleicht doch ganz anders reagiert? Oder hat es vielleicht doch schon Situationen in unserem Leben gegeben, nicht, wo wir dieses ohne mich nicht gesagt haben, obwohl es da am Platze gewesen wäre? Nicht, was sagt die Bibel? Solange es an uns liegt, sollen wir Frieden halten. Oder denken wir an die Bergpredigt Jesu. Selig sind die Friedfertigen. Nicht, und genau das hieß hier ohne mich, so wie es der Abraham praktiziert hat, dass er wirklich diesen Frieden in diesem Moment gesucht hat. Ohne mich. Und es gibt noch eine andere Geschichte, die ich eigentlich noch viel ergreifender finde. Da ist dieser Teenager Josef, der ja mit dem lebendigen Gott sozusagen einen Bund gemacht hat und gesagt hat, ich möchte dir gehören, ich möchte dir nachfolgen, wie wir das heute so sagen. Nicht, und dieser Josef, der wird ja eines Tages, das wissen wir, von seinen Brüdern verkauft und gerät als Sklave nach Ägypten und kommt dort in das Haus eines reichen Mannes, eben namens Potiphar. Und nun muss man sich das vorstellen, und steht dieser Teenager da ganz alleine in Ägypten. Und er sieht die anderen Sklaven, er sieht, dass sie es auch nicht immer ganz so ehrlich meinen mit der Wahrheit, er sieht, dass sie vielleicht auch stehlen. Und er sagt zum ersten Mal, ohne mich, das mache ich nicht mit. Ob er ausgelacht worden ist, ob er verspottet worden ist, wissen wir nicht, aber wir können es uns vorstellen. Aber dieser Potiphar gewinnt immer mehr Vertrauen zu diesem Josef. Und eines Tages, als dieser Josef ein erwachsener Mann geworden ist, kommt es so weit, dass er das ganze Haus des Potiphar verwalten darf. Und jetzt kommt es. Eines Tages entdeckt ihn die Frau seines Herrn. Nicht, und diese Frau ist eine heidnische Frau. Nicht, die hat nicht viel zu tun. Die hat für alles und für Jesus hat die ihre Sklaven. Nicht, und wir kennen ja dieses Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Nicht, und jetzt kommt ja noch hinzu, dieser Josef ist auch noch ein ausgesprochen schöner Mann gewesen. Nicht, und man kann sich auch noch weiterhin vorstellen, dass er auch noch sehr elegant und gut gekleidet war, wie es sich eben ja am ägyptischen Hofe ziemte. Nicht, und diese Frau fängt eines Tages mit ihm an zu flirten. Nicht, und Josef tut so, als wenn er das übersieht, als wenn er das gar nicht merkt. Nicht, und dann kommt diese unheimliche Szene, wo diese Frau alleine ist mit diesem Josef. Nicht, und dann kann man sich vorstellen, wie sie da in ihrer ganzen ungezügelten Leidenschaft da vor ihm steht, ihn beim Rock fasst und ihn so quasi flüstern bittet, Josef, komm, leg dich doch ein wenig zu mir. Nicht, und dann ist es ergreifend schön, wie die Bibel das berichtet, wie also Josef nur da einem kurzen Moment der Überlegung sagt, ohne mich, Ehebruch? Ohne mich. Natürlich wissen wir, dass das Josef viel schöner ausgedrückt hat. Dass er gesagt hat, ja, wie könnte ich solch ein Übel tun und wider meinem Gott sündigen. So hat er es gesagt. Das hieß hier in diesem Falle ohne mich. Ehebruch? Nein. Und diese beiden Geschichten, und wir würden wahrscheinlich noch mehrere finden in der Bibel, aber diese beiden Geschichten, liebe Geschwister, machen doch deutlich, wie schrecklich es ist, wenn uns das Wörtchen ohne mich an der richtigen Stelle eben nicht einfällt. Und wie viele Menschen mag es geben, die dieses ohne mich an der verkehrten Stelle sagen? Und vielleicht haben wir schon solche Fälle in unserem Umfeld erlebt, dass wir Menschen die Botschaft von Jesus Christus erzählt haben und dass wir gedacht haben, was könnte doch aus diesem Menschen werden, wenn er doch endlich sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben würde und er immer wieder dankend abgelehnt hat und gesagt hat, ohne mich, ohne mich. Herr Jesus Christus, so ein bisschen Christentum ist ja ganz hübsch und nett, aber dass du der Herr in meinem Leben sein sollst, das geht nun doch entschieden zu weit. Also bitteschön, ohne mich. Nicht, wie oft sagen also Menschen wirklich an der verkehrten Stelle ohne mich. Und wie gesagt, vielleicht hat es auch in unserem Leben schon solche Situationen gegeben, wo wir dieses ohne mich an der verkehrten Stelle gesagt haben. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt gibt es einen, und wir wissen ja schon, wer es ist, jetzt gibt es einen Menschen, eine Person, die wahrhaftig allen Grund gehabt hätte, wirklich Nein zu sagen und es nicht gesagt hat. Und dieser eine ist unser Herr Jesus Christus. Er hätte wahrhaftig auf Golgatha allen Grund gehabt zu sagen, ohne mich macht doch, was ihr wollt. Seht doch zu, wie ihr mit eurem Leben klarkommt. Seht doch zu, wie die Beziehung zu meinem Vater wieder in Ordnung kommt. Aber bitteschön, ohne mich. Und dieser Herr Jesus Christus hat es nicht gesagt. Gott sei gedankt, er ist für uns in den Tod gegangen. Aber, es gibt eine Begebenheit im Leben Jesu Christi, und darauf wollen wir heute Morgen so etwas das Schwergewicht legen. Es gibt eine Begebenheit im Leben Jesu Christi, wo dieses ohne mich darüber entschieden hat, ob es überhaupt ein Leiden und Sterben Jesu Christi auf Golgatha für unsere Sünden gegeben hat. Es gibt eine Begebenheit im Leben Jesu Christi, wo dieses ohne mich darüber entschieden hat, ob es wirklich ein Leiden und Sterben Jesu Christi auf Golgatha für die Sünden der Menschheit geben würde. Und diese eine Begebenheit, gleich am Anfang seines irdischen Wirkens, ist die Versuchung. Ist die Versuchung Jesu Christi in der Wüste. Und hier wurde tatsächlich um den Menschen gekämpft. Und dieser Mensch warst auch du und dieser Mensch war auch ich. Dass Jesus Christus vor Grundlegung der Welt dies tun würde, war klar, wissen wir. Aber hier, in der Wüste, in der Einsamkeit, da wurde ihm als, er war ja auch Mensch zugleich, da wurde ihm auch als Mensch klar, was das jetzt wirklich bedeutet, nicht in den Tod zu gehen für die Sünden der Menschheit. Und was da in der Versuchung abläuft oder abgelaufen ist, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das Paradiesereignis im zweiten Durchlauf. Nicht, hier haben wir zunächst mal Adam 1, der da im Paradies steht. Nicht, und der kurze Test des Vertrauens, des Gehorsams gegenüber dem lebendigen Gott ist total daneben gegangen, ist total schief gelaufen. Alle mussten das Paradies verlassen, ein Engel wurde davor gestellt, damit niemand mehr hineinkommt. Und jetzt steht Adam 2, Jesus hier, jetzt steht er hier. Und liebe Geschwister, bedenken wir, er hatte da, als die Versuchung begann, hatte er bereits 40 Tage des Entbehrens und des Fastens hinter sich. Und das erscheint mir also ganz, ganz wichtig, dass der Feind, der Widersacher Jesus Christus hier in der Wüste, in der Einsamkeit begegnet. Warum? Es fehlte alles. Es fehlten die Menschen, es fehlten die Gefährten, es fehlten die Eltern, es fehlten die Freunde, es fehlten die Bekannten. Es fehlte alles. Keine Landschaft konnte Jesus Christus in diesem Moment fesseln. Keine Nahrung, kein Wasser, nur Sand umgaben ihn. Und ausgerechnet hier, ausgerechnet hier in dieser Einsamkeit, in dieser Wüste, nicht wo Jesus quasi im Grunde genommen durch nichts abgelenkt, durch nichts gefesselt werden konnte, da begegnet ihm der Widersacher. Und man ist ja fast geneigt zu fragen, konnte der nicht eine andere Situation erhaschen? Konnte er nicht zum Beispiel, sag ich mal, die Situation nehmen, als das Volk Jesus Christus zum König machen wollte? Nein, ausgerechnet diese Situation, wo alles fehlte, da greift er an. Nicht? Und dann kommt mit dieser dreifachen Versuchung, dann kommt diese Anfechtung Jesu Christi. Und Adam 2, Jesus Christus, er hält durch. Er hält durch, weil er dreimal an der richtigen Stelle ohne mich gesagt hat. Weil er dreimal an der richtigen Stelle ohne mich gesagt hat. Und wir wissen, wie diese Geschichte endet. Nicht, dann kommen die Engel und dienen dem, der das ermöglicht hat. Und in dieser Versuchungsgeschichte sehen wir, dass der Widersacher gescheitert ist. Dass der Widersacher gescheitert ist an dem Vertrauen, an dem Gehorsam, an dem dreimaligen ohne mich. Dass er daran gescheitert ist. Und deswegen ist diese Versuchungsgeschichte so unheimlich wichtig. Denn da ist bereits diese Entscheidung gefallen, wovon wir, die wir ja jetzt schon viele Jahre mit Jesus Christus unterwegs sind, heute noch profitieren und all die Menschen profitieren können, die ihr Leben dem Herrn Jesus Christus noch nicht übergeben haben. Und bevor wir auf diese dreimalige Versuchung zu sprechen kommen, sei noch eine Frage erlaubt. Was spielt sich eigentlich in einem Menschen ab, wenn er versuchlich ist, wenn er versucht wird? Und wenn wir ja ganz ehrlich zu uns selbst sind, in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form sind wir ja alle versuchlich. Nicht, wir sind versuchlich, was weiß ich, stolz zu sein, überheblich zu sein. Wir sind stolz, wir sind versuchlich, anzugeben. Wir sind versuchlich, die Unwahrheit zu sagen. Nicht, wir sind auch versuchlich, ja, es gibt noch viele, viele andere Dinge. Nicht, auf jeden Fall, seien wir ehrlich zu uns, wir sind, in irgendeiner Weise sind wir wirklich versuchlich. Wir kennen ja das Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Das muss ich jetzt nicht immer auf das Stehlen beziehen. Gelegenheit macht Diebe. Und dieses Sprichwort sagt es im Grunde genommen kurz und knapp und vollkommen richtig. Genau das Bild zeigt sich bei der Versuchung von Adam und Eva. Genau das Bild. Gelegenheit macht Diebe. Plötzlich war eine Gelegenheit da. Ja, wozu? Man muss es ganz krass sagen. Plötzlich war eine Gelegenheit da zu sündigen. Denn mitten im Garten stand dieser besagte Baum, von dessen Früchte man nicht essen sollte. Nicht? Und es war dieser gefährliche Reiz, nicht das Geheimnis, was diesen Baum umgab, zu lüften. Nicht? Und eigentlich waren es ja gar nicht die Frucht und der Satan, nicht die den Sündenfall da verursacht haben, sondern es waren in der Tat Adam und Eva selbst. Nicht dieses Streben, dass sie sein wollten wie Gott. Nicht dieses, ja, wie soll man sagen, dieses maßlose Verlangen, jetzt kommt es, nach Ebenbürtigkeit Gottes. Nicht dieses maßlose Verlangen, das sich mit der Ebenbildlichkeit Gottes eben nicht zufrieden gab. Das war die eigentliche Katastrophe. Nicht, und deswegen hatten Frucht und Schlange im Grunde genommen, und wir wissen ja, dass aus dem menschlichen Herzen diese argen Gedanken kommen, deswegen hatte diese Frucht, was auch immer das jetzt gewesen sein mag, deswegen hatte Frucht und Schlange auch nur noch ein ganz kleines Stückchen Arbeit zu leisten. Nicht, die Frucht hatte das menschliche Herz ein wenig anzulachen, oder wie wir es in der Bibel da so lesen, wie es da heißt, diese Frucht war lustig anzuschauen. Nicht? Und die Schlange hatte nur noch ein ganz, ganz, ganz wenig Gift, ein ganz, ganz wenig Zweifel, Misstrauen in das menschliche Herz hineinzuträufeln, um wirklich den letzten Anstoß zu geben für diesen verhängnisvollen Griff nach der Frucht. Und Sie, liebe Geschwister, das erleben wir doch heute tagtäglich, selbst unter Christen. Das erleben wir doch heute tagtäglich. Nicht, dass der Mensch also versuchlich ist, ich sag's mal, um seiner beruflichen Karriere willen, zum Beispiel eine biblische Überzeugung aufzugeben. Nicht, oder dass der Mensch versuchlich ist, zu schweigen, wo er eigentlich reden müsste. Nicht, oder dass der Mensch versuchlich ist, ja, jemanden, der mehr kann als er selbst, aus dem Wege zu räumen oder ihn zumindest fortzuwünschen. Nicht, das erleben wir doch immer wieder. Und jetzt kommen wir zu diesen dramatischen drei Entscheidungen. Jetzt kommen wir wirklich hier zu diesen drei Versuchungen. Und bei diesen drei Versuchungen, wo Jesus dreimal ohne mich gesagt hat, natürlich, wir wissen, dass er das anders ausgedrückt hat, aber das heißt es letztendlich. Und bei dieser dreimaligen Versuchung geht es ja einmal um die Brotfrage, es geht um die Wunderfrage und es geht um die Machtfrage. Zunächst mal um diese Brotfrage. Und da sagt er ja, der Satan, bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Sohn? Und liebe Geschwister, der wusste doch, dass er Gottes Sohn ist. Aber was wollte er damit ausdrücken? Bist du Gottes Sohn? Ja, bitteschön, dann tritt doch auch gefällig so auf, wie man es vom Sohn Gottes auch erwarten kann. Dann nimm doch bitteschön alle deine Rechte in Anspruch und zeig wirklich einmal, was du kannst. Nicht, und das war in der Tat eine Versuchung für den Herrn, denn er war ja zugleich auch Mensch. Und bei dieser ersten Versuchung ging es in der Tat darum, ob Jesus Christus die Vollmacht, die ja nun wirklich in ihm ruhte, weil er ja auch zugleich Gott war, ob er diese Vollmacht missbrauchte und damit den Willen Gottes eben nicht erfüllte. Und deshalb stellt der Feind eben diese Brotfrage. Nicht, er sollte als Sohn Gottes auftreten. Ja, man könnte es noch im Grunde genommen sagen, er sollte eigentlich als Wohltäter auftreten. Er sollte endlich das soziale Problem dieser Welt lösen. Und deswegen sagt er zu ihm, nun gebrauche doch mal dein Potenzial und löse mal endlich dieses soziale Problem. Nicht, und da sagt Jesus Christus zum ersten Mal, nein, nein, ohne mich. Ohne mich. Satan, du weißt doch. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das hieß hier ohne mich. Und bei dieser ersten Versuchung sehen wir ein Doppeltes. Und zwar erstens, dass der Versucher, dass der Versucher Jesus Christus bei der Realität des Lebens packt, in Klammern hier Hunger, und nicht bei irgendwelchen theoretischen Fragen, also bist du wirklich Gottes Sohn und bist du da von der Jungfrau geboren? Nein, das wusste der alles. Nicht so wie über diese Fragen, wo heute darüber diskutiert wird, ob die Jungfrauengeburt wirklich geschehen ist und so weiter. Nein, er packt ihn bei der Realität des Lebens hier, sprich beim Hunger. Und das Zweite ist, was vielleicht noch viel teuflischer ist, dass sich der Satan auf den Boden der Tatsache stellt, dass es Gott gibt. Bist du Gottes Sohn? Das wusste er doch. Und genau das hat die Schlange doch schon im Paradies getan. Nicht als sie gesagt haben, sollte Gott gesagt haben. Was heißt das denn letztendlich? Das heißt so, dass der Satan sagte, also meine liebe Eva, darüber wollen wir doch gar nicht miteinander streiten. Auf diesem Boden der Tatsache stehe ich doch auch, dass es Gott gibt. Mit dem müssen wir doch immer rechnen. Und liebe Eva, ich will auch mit dir nicht darüber streiten, dass Gott ein Wort zu dir gesagt hat, dass es so etwas gibt wie ein lebendiges Wort Gottes. Darüber streite ich mit dir auch nicht. Und ich streite mit dir auch nicht darüber, dass Gott das so gesagt hat, wie du mir das vorhin gesagt hast. Nicht, und man kann sich förmlich vorstellen, nicht wie das bei der Eva wie Balsam heruntergelaufen ist, dass sich der Feind ja wirklich auf den Boden der Tatsache stellt, diesen Gott gibt es, diesen Gott müssen wir in der Tat ernst nehmen. Aber dann sagt er doch zu der Eva, aber Eva, nun wollen wir das nochmal ganz nüchtern und realistisch betrachten. Glaubst du denn wirklich, dass Gott das auch so ernst gemeint hat, dass ihr wirklich sterben werdet? Mitnichten, ihr werdet nicht sterben. Nicht, aber das ist dieses Teuflische. An dieser ersten Versuchung, nicht, dass er einmal Jesus Christus wirklich an der Realität des Lebens packt und vor allen Dingen, dass er sich auf den Boden der Tatsache stellt, dass es Gott gibt. Nicht, und jetzt kommt diese zweite Versuchung, wo es um diese Wunderfrage geht. Und liebe Geschwister, stellen wir uns das mal vor. Was wäre das für ein Ereignis gewesen, wenn Jesus Christus so auf Engelsflügel getragen auf den Boden von Jerusalem herabgesunken wäre? Nicht, die Menschen, die hätten ihn verehrt, die hätten ihm zugejubelt, nicht wie ein Popstar heutzutage. Nicht, momentan läuft ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Nicht, und wir kennen ja alles dieses berühmte Stadion da in Rio de Janeiro, dieses Maracanã-Stadion. Fassungsvermögen 200.000. Stellen wir uns das mal vor. Nicht, jetzt nur mal so bildlich vor. Nicht Jesus Christus kommt da auf den Boden dieses Stadions herabgesunken. Nicht, was wäre das für ein Jubel gewesen? Was hätte man ihn verehrt? Und so weiter und so fort. Und jetzt sagt Jesus zum zweiten Mal, nein, nein, ohne mich. Ohne mich. Satan, du weißt doch, dass du Gott, deinen Herrn, nicht versuchen sollst. Und wisst ihr, was das Abgründige an dieser zweiten Versuchung ist? Was dieses Abgründige an dieser zweiten Versuchung ist? Dass der Versucher die Bibel zitiert und Gott beim Wort nimmt. Und zweitens, das noch viel, viel Gefährlichere, dass man Gott gegen Gott ausspielen kann. Dass es tatsächlich diese Möglichkeit gibt, dass man mit einem Bibelwort das andere Bibelwort totschlagen kann. Das ist das Teuflische an dieser zweiten Versuchung. Nicht, und der Satan sagt ja, es steht geschrieben, und da zitiert er ja ein Psalmwort. Nicht, und Jesus Christus sagt, es steht wiederum geschrieben. Und er zitiert ein Wort aus dem 5. Buch Mose. Nicht, und das ist dieses Gefährliche. Um das vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel deutlich zu machen. Gehen wir wieder in den Philipperbrief. Da steht doch geschrieben, ein jeglicher schaffe seine Seligkeit mit Furcht und Zittern, steht da. Aber es steht wiederum auch geschrieben, aber Gott ist es, der in euch beides vollbringt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, der Feind kommt mit diesem Vers an. Und wenn du nicht verstehst, wenn du nicht begreifst, dass die Wahrheit Gottes auf zwei Füßen steht, dann tappst du voll in diese Falle rein. Denn jetzt kannst du zwei vollkommen falsche Verhaltensweisen an den Tag legen. Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Du kannst in Aktivität reinkommen, noch und nöcher. Nicht, du kannst dein halbes Vermögen den Armen schenken, du kannst dich wirklich bemühen, die Gebote Gottes einzuhalten und so. Du kannst Nächstenliebe üben, eine Aktivität nach der anderen. Und du kommst schon bald so weit, dass du schon Gott gar nicht mehr brauchst, dass du sagst, ach, irgendwie packe ich das schon selbst. Das ist die eine totale falsche Verhaltensweise. Und die andere ist genau das Gegenteil, Passivität. Nicht, du legst ergebungsvoll deine Hände in den Schoß und sagst, weg mit diesen ganzen Werken. Ist ja auch richtig. Jakobus, kennen wir hier auch die Auseinandersetzung. Paulus, nicht die Auseinandersetzung mit Werken und Gerechtigkeit und Glaube, das kennen wir alle. Dann kommen diese Leute an und sagen, weg mit der ganzen Werkgerechtigkeit. Nein, wir warten auf Gott, bis er zu uns spricht, bis irgendein Wunder geschieht, und du tust absolut nichts. Nicht, also du kannst vollkommen falsche Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn du dieses Wort betrachtest, wenn du nicht verstehst, wenn du nicht begreifst, dass die Wahrheit Gottes auf zwei Füßen steht. Und zwar einmal auf der Verheißung, dass Gott also gesagt hat, ihr seid wirklich, ihr seid dem Gesetz abgetötet. Ihr seid durch das Blut meines Sohnes Jesus Christus, seid ihr wirklich teuer erkauft. Aber auf der anderen Seite, sagt er, gilt auch die Aufforderung an uns, weil dem so ist, weil ihr dem Gesetz abgetötet seid, weil ihr durch das Blut meines Sohnes Jesus Christus so teuer erkauft worden seid, liebe Geschwister, deswegen führt euch im Leben jetzt so auf, wie es mir gegenüber, also Gott gegenüber, wirklich geziemt. Also wir müssen da voll aufpassen, wenn wir das nicht verstehen, tappen wir voll in diese Falle rein. Und jetzt kommt es, diese letzte Versuchung, diese Wunderfrage. Nicht, da wird uns ja diese ergreifende Szene geschildert, wo Jesus Christus da auf diesem Berg steht und neben ihm steht der Widersacher und er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du nur einen kurzen Augenblick vor mir niederfällst und mich anbetest. Nur einen kurzen Augenblick. Und da sagt Jesus Christus ein drittes Mal, nein, nein, ohne mich. Und wenn die ganze Welt vor dir niederfällt und dich anbetet, ohne mich. Satan, du weißt, was in dem Wort Gottes steht. Du weißt, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Das hieß hier ohne mich. Und das Gefährliche an dieser dritten Versuchung, das hat Jesus sofort durchschaut. Dass dieser Nebensatz, sofern du niederfällst und mich anbetest, dass dieser Nebensatz der eigentliche Hauptsatz war. Dass dieser Nebensatz eigentlich die Karte war, auf die der Feind alles gesetzt hatte. Nicht? Und der Feind weiß, dass man dem Menschen nur Gelegenheit geben muss, etwas nicht gehört zu haben oder etwas zu überhören. Nicht das, was man will, und so geht der Feind bis heute vor, das, was man will, das muss man nur ganz geschickt in einem Nebensatz verkleiden, den man sehr, sehr, sehr leicht überhören kann. Der ist ja hier nicht so plump dahergekommen, hat gesagt, also Jesus Christus, ich möchte jetzt, dass du mir untertan bist, unterzeichne das bitte mit deinem Blut, und wenn das geschehen ist, dann kriegst du alles. So ist er ja nicht gekommen. Sondern er hat man möchte fast sagen, so quasi im Weg gehen, hat er gesagt, sofern du also vor mir niederfällst und mich anbetest. Nicht so, dass man diesen Nebensatz wirklich überhören können. Und wenn wir das nicht durchschauen, tappen wir voll da hinein. Nicht, und das war das Gefährliche an dieser dritten Versuchung. Der Nebensatz war der eigentliche Hauptsatz, war die Karte, auf die der Feind alles gesetzt hatte. Und merken wir, was in dieser Versuchung abgelaufen ist. Merken wir das. Nicht, dass nach Ansicht des Widersachers Jesus Christus allen alles sein kann. Er kann edel, hilfreich, gut, wunderbar, herrlich. Er kann alles sein. Nur eines darf er nicht. Er darf nicht erlösen. Das darf er nicht. Nicht, und was wäre das für ein Gottessohn gewesen? Nicht jemand, den man hätte vorzeigen können. Nicht jemand, mit dem man hätte durchstarten können. Jemand, der die soziale Frage der Welt mit all ihren Nöten und Problemen nicht endlich löst. Nicht jemand, dem ein spiritueller Geist innewohnt und Wunder hier auf Erden tut. Nicht jemand, der alle Macht und Kraft hier auf Erden hat. Was wäre das für ein Gottessohn gewesen? Nicht, liebe Geschwister, aber wir hätten eins nicht gehabt. Wir hätten keine Chance gehabt, erlöst zu werden. Das hätten wir allerdings nicht gehabt. Und deswegen, das ist der Grund, warum der Apostel Paulus in die Mitte seiner Theologie eben diesen gekreuzigten Herrn stellt. Nicht der wirklich sein Leben für uns gelassen hat, der ja bis zum Tode ans Kreuz ging. Nicht, und genau das wollte der Feind verhindern. Kein Erlösungsmessias. Und keine Erlösungsbedürftigkeit bei den Menschen. Ich möchte diese Erlösungsbedürftigkeit bei den Menschen, ich möchte sie übertünchen, ich möchte sie vernebeln, am besten ich möchte sie total ausschalten. Und deswegen ist diese Versuchungsgeschichte ebenso wichtig. Und deswegen ist in dieser Versuchungsgeschichte wirklich die Entscheidung gefallen, ob du, ob ich, ob wir jemals eine Chance gehabt hätten oder nicht, erlöst zu werden. Deswegen. Und was können wir wirklich Gott dankbar sein, dass Jesus Christus dreimal an der richtigen Stelle gesagt hat, ohne mich. Was wäre das grauenvoll gewesen, liebe Geschwister, wenn es einen Christus gäbe, der in Wirklichkeit überhaupt kein Christus gewesen wäre. Was wäre das grauenvoll gewesen? Und das hat Jesus Christus gewusst, und deshalb hat er so enormen Widerstand geleistet. Deswegen hat er dreimal gesagt, ohne mich, indem er dreimal ein Wort Gottes aus dem 5. Buch Mose zitierte. Und das ist die einzige Chance auch für uns, dem Widersacher zu kontern, indem wir die Verheißungen, die Versprechungen, die Zusagen des lebendigen Gottes ihm entgegenhalten. Dreimal hat er gesagt, ohne mich. Dreimal hat er gesagt, jetzt trete ich eben nicht als Wohltäter, als Wundertäter und als Weltherrscher auf. Jetzt entscheide ich mich für das Leiden und Sterben. Jetzt entscheide ich mich für das Kreuz auf Golgatha. Jetzt entscheide ich mich für die Erlösung. Jetzt entscheide ich mich für das, was dem Willen meines Gottes entspricht. Wie gesagt, als Wohltäter, als Wundertäter, als Weltherrscher hätte er nicht sterben müssen. Nicht, er wäre geehrt worden, er hätte eine absolute Sonderstellung gehabt. Aber eins gäbe es nicht. Es gäbe keine Erlösung, es gäbe kein ewiges Leben, der Himmel bliebe leer. Das müssen wir uns klar machen. Und deswegen können wir in unseren Gebeten auch immer wieder danken, dass Jesus wirklich in dieser Versuchung standgehalten hat, dass er jetzt da eben nicht als Wohltäter, als Wundertäter und als Weltherrscher aufgetreten ist. Und deswegen, jetzt kommt es, deswegen konnte Jesus Christus später in seinem Leben als Wohltäter 5000 Menschen speisen, ohne dass ihn das irgendwie angefochten hatte. Deswegen konnte er später in seinem Leben als Wundertäter den Lazarus aus dem Grab herausholen, ohne dass ihm das irgendwelche Probleme bereitete. Und deswegen konnte er später in seinem Leben auch als Weltherrscher oder sagen Sie mal so, auch als derjenige, der auch der Herr über die Natur gewalten ist, deswegen konnte er auch den See Genezareth beruhigen. Wir kennen ja diese Szene. Nicht ohne, dass ihm das angefochten hätte, ohne dass da irgendetwas schiefgelaufen wäre. Nicht danken wir also wirklich unserem lebendigen Gott, dass Jesus Christus dreimal an der richtigen Stelle gesagt hat, ohne mich, und dass er deshalb auf Golgatha auf dieses ohne mich verzichten konnte. Dass es da auf Golgatha nicht so geschehen wie in der folgenden Geschichte. Und erlaubt mir, dass ich euch noch diese Geschichte erzähle. Es gibt einen dänischen Dichter namens Jakobsen. Vielleicht kennen sogar einige diese Novelle. Der hat eine ganz erschütternde Novelle geschrieben, die Pest in Bergamo. Bergamo, so ein kleines Städtchen in der Nähe von Ravenna gelegen, so auf einem Berghang. Und dieser dänische Dichter schildert in dieser Novelle, dass im Mittelalter die Pest ausgebrochen ist. Nicht Tag und Nacht läuten die Totenglocken, nicht die Menschen beteten zu Gott, sie schrien um Hilfe, aber es hatte so den Eindruck, das nützt alles nicht. Die Pest wütete weiter. Nicht und irgendwann kommen die Menschen da zu der Erkenntnis, das hat ja alles keinen Zweck, dass wir beten und dass wir um Hilfe schreien. Gott ist tot. Er existiert nicht. Und was machen die Menschen? Sie rollen die Bier- und Weinfässer aus den Wirtschaften heraus und es beginnt ein Trinkgelager, quasi eine Orgie. Nicht die sinnlos Betrunkenen umarmen sich und tanzen miteinander, völlig unabhängig, wer zu wem gehört, nicht, und während des Tanzes fällt einer um, schwarz im Gesicht, die lassen den einfach da liegen, nicht, die Orgie geht weiter, die Triebe sind alle entfesselt, nicht, und sie leben so Tag für Tag nach dem Motto, lasst uns trinken, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir eh tot. Und dann eines Tages stutzen sie. Nicht, da hören sie so in weiter Entferne, hören sie dann so einen Gesang, eben so ein Choral. Und dann laufen sie alle, die gröhlende Menge, sie laufen alle zum Stadttor. Nicht, und da sehen sie, wie so ein Zug von Mönchen so in Bußgewändern da heraufkommt, den Weg heraufkommt und immer wieder diesen Choral singen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Nicht, und voran geht ein Mönch und er trägt ein schweres Holzkreuz. Nicht, und sie kommen auch zu diesem Stadttor, nicht, und die Menge, die grölt und brüllt und lacht und sagt, was wollt ihr eigentlich hier? Gott ist tot, hört doch endlich auf mit eurem Gesang, da ist doch so alles sinnlos und zwecklos. Aber dieser Zug von Mönchen, der lässt sich nicht beirren, der marschiert weiter durch die Stadt Richtung Kirche. Nicht, die Türen stehen offen. Es ist eh schon lange keiner mehr in die Kirche gegangen. Aber dieser Zug marschiert da in diese Kirche hinein. Und der Mönch, der voranging, der stellt sein Holzkreuz an einen Pfeiler. Und diese brüllende Menge hinterher, nicht, und grölt und schreit immer wieder, Gott ist tot, lasst uns essen und trinken, morgen ist alles vorbei, nicht, und der Metzgerselle, der springt da auf diesen Altar, nicht, und hält den Abendmahlskelch hoch und schreit immer wieder, Gott ist tot, lasst uns trinken und essen, lasst uns so weitermachen und so weiter und so fort. Und während die Menge da so brüllt und schreit, nicht, da geht der Mönch auf die Kanzel. Und winkt. Und plötzlich ist alles still. Und in diese Stille hinein sagt er Folgendes. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Als Jesus Christus am Kreuz hing und man ihm die Nägel in die Hände und Füße hineingeschlagen hatte, da hatte das Volk auch gehöhnt, gebrüllt, ihn verspottet, ihn ausgelacht. Genauso wie es hier so auch abläuft. Nicht selbst die Schächer, die beiden Schächer am Kreuz haben zunächst mal ihn verhöhnt und ihn verspottet. Nicht? Und da hat der Sohn gedacht, ich soll mein Leben lassen für die Menschen, die durch nichts mehr zu bewegen sind. Ich soll für diese dreckige Menschheit in den Tod gehen, deren Herz ich überhaupt nicht mehr anrühren kann. Nein, ohne mich. Ohne mich. Und da hat er in der göttlichen Kraft, hat er die Nägel aus dem Holzkreuz herausgerissen, ist vom Kreuz heruntergesprungen, hat den römischen Soldaten sein Gewand weggerissen, hat es um sich geworfen und ist hinaufgefahren gen Himmel und immer wieder gesagt, ohne mich, seht doch zu, wie ihr klarkommt. Macht doch, was ihr wollt. Macht doch, was ihr wollt, aber ohne mich. Und eine furchtbare Stille in diesem Kirchensaal. Und jetzt, fuhr der Mönch fort, jetzt? Jetzt, wo das Kreuz leer ist? Jetzt gibt es keine Erlösung mehr, keine Rettung mehr, kein Heil mehr. Jetzt gibt es nur noch eins, Hölle und Tod. Und alles war still. Alles war still. Der Metzgerselle war inzwischen von dem Altar heruntergesprungen, nicht der Kelch war ihm aus der Hand gerollt. Und plötzlich schreit dieser Metzgerselle, was? Keine Erlösung gibt es mehr, kein Heil, keine Rettung? Und dann geht er zu diesem Mensch, der da oben auf der Kanzel steht und schaut hoch und sagt mit schneidender Stimme, hängt den Heiland wieder ans Kreuz, hängt den Heiland wieder ans Kreuz. Was für ein Wunsch. Natürlich wissen wir, dass der Mönch diese Geschichte natürlich nicht richtig erzählt hat, das wissen wir. Aber merken wir an dieser Geschichte, wie dankbar wir wirklich sein können, dass der Sohn Gottes auf Golgatha, auf dieses ohne mich verzichtet hat. Wie dankbar wir wirklich sein können. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die Versuchungsgeschichte zurückkommen. Wisst ihr, was diese Versuchungsgeschichte an Gefährlichem heute für uns aufzeigt? Heute. Dass diese feindliche Macht sagt, wenn ich schon das Kreuz nicht verhindern konnte, dann will ich wenigstens verhindern, dass die Menschen ein berechtigtes Interesse an ihrer Erlösungsbedürftigkeit haben. Und das will ich wirklich ihnen vernebeln. Am liebsten möchte ich es ihnen total ausschalten. Und schauen wir mal in die Welt hinein. Ich habe den Eindruck, das gelingt dem Feind sehr, sehr gut heute. Nicht, dass er die Menschen mit so vielen Nebensächlichkeiten überhäuft, dass sie ihre Erlösungsbedürftigkeit gar nicht mehr sehen. Alles Wichtige rutscht ins zweite Glied, alles Nebensächliche rutscht plötzlich ins erste Glied. Die Frage, wie ich wirklich ewiges Leben bekommen kann, wie ich vor Gott bestehen kann, rutscht in den Hintergrund. Und die Frage, wie ich mein Leben hier auf Erden gestalten kann, hat plötzlich oberste Priorität. Was für ein fataler Irrtum. Aber das ist genau der Geist des Antichristus. Das ist genau der Geist. Und wir wissen, eines Tages wird er so auftreten. Als Wohltäter. Nicht der das soziale Problem lösen wird. Als Wundertäter mit einer enormen spirituellen Energie und Wunder tun wird. Und auch als Weltherrscher, der das endlich mal alles, diese ganzen politischen und wirtschaftlichen Probleme in die Hand nimmt. Und glaub mir, liebe Geschwister, auf der einen Seite wird das wunderbar sein, davon bin ich überzeugt. Aber auf der anderen Seite wird es auch furchtbar sein. Warum? Weil es eine Sache dann nicht mehr gibt, Jesus Christus und seine Erlösung. Die gibt es nicht mehr. Und dieser Geist, nicht dieser antichristliche Geist, ist heute schon sehr, sehr präsent. Das, was damals der Messias abgelehnt hat zu sein, genau das wird der Antichristus eines Tages mal so realisieren. Und das Diabolische, das Teuflische heutzutage ist, dass der Mensch mit dem Vorspiel seines Lebens, also mit diesen 60, 70, 80, 90 Jahren, die er hier auf Erden lebt, dass er mit diesem Vorspiel seines Lebens dermaßen beschäftigt ist, dass er die Hauptrolle seines Lebens, Klammer auf, Ewigkeit, Klammer zu, überhaupt nicht mehr im Blick hat. Das ist das Teuflische heutzutage. Schauen wir in die Welt. Wir sehen es in aller Deutlichkeit. Die Menschen haben das nicht mehr im Blick. Nicht? Und deswegen ist es erstens dankenswert, dass Jesus Christus am Kreuz gesagt hat, nicht gesagt hat, ohne mich. Und zweitens, und jetzt komme ich auf den letzten Punkt, ist es ebenfalls dankenswert, dass Jesus Christus gesagt hat, ohne mich, aber ohne Aufrufungszeichen. Denn der Satz geht ja jetzt weiter. Ohne mich könnt ihr wirklich nichts tun. Nicht? Und dass das stimmt, wissen wir. Dass wir das jetzt auch bitte nicht falsch verstehen. Natürlich kann der Mensch ohne Gott viel tun, das wissen wir. Aber all das, was der Mensch ohne Gott tut, und das ist der entscheidende Punkt, hat im Lichte der Ewigkeit überhaupt keine Bedeutung. Vollkommen wertlos. Müssen wir uns mal vor Augen halten. Es ist schon enorm, was der Mensch leistet. Nicht, dass wir würden ja lügen. Nicht, aber es hat im Lichte der Ewigkeit, wenn es ohne Gott getan wird, ist es ohne Bedeutung. Und was ist das? Ist das wirklich wunderbar, dass wir unseren Herrn Jesus Christus, der zwar zu dir sagt, dass du ohne ihn nichts tun kannst, der aber in jeder Situation des Lebens voll auf deiner Seite steht. Nicht der, der hilft, wenn du zum Beispiel mal in Streitigkeiten gerätst, zu sagen, ohne mich. Nicht der, der hilft, wenn du vom Widersacher versucht wirst, die Gebote Gottes zu übertreten, zu sagen, ohne mich. Nicht der, der wirklich hilft, an der richtigen Stelle zu sagen, ohne mich. Der, der wirklich hilft, dass du ihm, dem lebendigen Herrn, ähnlicher wirst, dass du mehr und mehr so gesinnt wirst, wie Jesus Christus war. Und dazu gehört eben dieses Wörtchen ohne mich. Ich fand das so interessant, dieses Wörtchen ohne mich, was da alles drin steckt. Aber wie gesagt, halten wir nochmal fest, diese eine Begebenheit im Leben Jesu Christi, diese Versuchung, da hat das Wörtchen ohne mich darüber entschieden, ob es wirklich einmal ein Leiden und Sterben Jesu Christi auf Golgatha für die Sünden der Menschheit geben würde. Amen.